Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Halb eins, Rendezvous mit Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Neue Gräueltaten in Homs, doch die arabischen Beobachter ziehen aus Syrien ab. Poker 1 um das neue Schweizer Kampfflugzeug, nun soll auch der schwedische Gripen günstiger zu haben sein. Poker 2 um das neue Sparpaket in Griechenland, die Verhandlungen seien bald geschafft, heißt es. Und weg mit dem Straßenstrich mitten in der Stadt Zürich, verlangen viele.
Die Klagen sind Präservative in den Vorgärten oder auch, dass die Frauen zum Teil ihre Dienstleistung gerade in einem Hinterhof oder so anbieten.
Doch würde wirklich alles besser mit den geplanten 6 Boxen am Rande der Stadt? Die Reportage kurz vor 1 und das Tagesgespräch um 1 mit Marta Wicker von der Frauenberatungsstelle Xenia. Das ist Rendezvous am Mittwoch mit Simon Loy und Daniel Hofer. Ihr habt die Nachrichten heute Mittag.
Die Arabische Liga hat ihre Beobachter in Syrien aufgefordert, das Land zu verlassen. In der Hauptstadt Damaskus bleiben vorläufig einzig der Leiter der Mission und sein Stab. Vor gut 10 Tagen hatten die Beobachter der Arabischen Liga ihre Arbeit unterbrochen, mit der Begründung, sie würden vom syrischen Regime behindert. Unterdessen gehen die syrischen Sicherheitskräfte offenbar weiterhin gegen Aufständische vor. Wie die BBC berichtet, hat das Regime die Stadt Homs weiter bombardieren lassen. Dutzende Menschen seien getötet worden. In Griechenland wollen die Parteien heute Nachmittag über das Sparprogramm beraten, das die internationalen Geldgeber fordern. Die Sitzung wurde bereits mehrmals verschoben. Derzeit sei man daran, das umfangreiche Dokument zu prüfen, in dem die Sparmaßnahmen aufgelistet seien, meldet das Büro von Ministerpräsident Papadimos. Die internationalen Geldgeber bekräftigten, die versprochenen Hilfsgelder würden nur fließen, wenn sich die Griechen auf das Sparpaket einigen können. Ein Wirbelsturm mit eisigen Winden ist über Südrussland hinweggefegt. Mehrere Häuser wurden abgedeckt, 40 Personen wurden verletzt. Laut der Polizei knickte der Sturm mehrere Strommasten. Bei Temperaturen von minus 20 Grad waren mehr als 10.000 Menschen ohne Strom. In Italien, wo bisher 40 Menschen wegen der Kälte starben, werden in einigen Regionen langsam die Lebensmittel knapp. In Israel nimmt ein landesweiter Streik das öffentliche Leben. Betroffen sind der internationale Flughafen von Tel Aviv, der Bahnverkehr, Spitäler, Behörden, Universitäten und einige Banken. Bis tief in die Nacht hatten Gewerkschaft und Behörden verhandelt. Die Regierung versuchte, den Streik abzuwenden. Die Gewerkschaften verlangen mehr Geld und Rechte für temporär Angestellte im öffentlichen Dienst. Diese verdienen weniger als Festangestellte. Das Basler Agrochemieunternehmen Syngenta hat letztes Jahr 1,6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, 14% mehr als noch im Jahr zuvor. Syngenta, die unter anderem Pflanzenschutzmittel und Saatgut herstellt, macht ja auch 14% mehr Umsatz, und zwar gut 13 Milliarden Dollar. Der Mobiltelefonhersteller Nokia baut weitere 4.000 Stellen ab. Das finnische Unternehmen hat angekündigt, einen Teil der Produktion von Smartphones nach Asien zu verlegen, um noch mehr zu sparen. In Finnland, Ungarn und Mexiko würden deshalb Stellen gestrichen. Im traditionellen Handygeschäft kämpft Nokia seit einiger Zeit mit sinkenden Marktanteilen. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres war der Gewinn um mehr als 70% eingebrochen. Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Januar gestiegen um 0,1 Prozentpunkt. Sie liegt jetzt bei 3,4%. Konkret heißt das, Ende Januar waren in der Schweiz 134.300 Arbeitslose bei den Arbeitsvermittlungszentren gemeldet. Die Arbeitslosenzahlen hängen von den Jahreszeiten ab. Im Winter, wenn Baustellen und Straßencafés zu sind, verlieren viele ihre Stelle, aber nur vorübergehend. Das Staatssekretariat für Wirtschaft versucht, diese Schwankungen aus der Statistik herauszufiltern. Es berechnet deshalb immer auch die saisonbereinigte Arbeitslosenrate. Sie bleibt bei 3,1%. Wenn eine an Brustkrebs erkrankte Frau an einer Brust operiert wird, können Folgeoperationen an der gesunden Brust nötig und angemessen sein. Dies hat das Bundesgericht entschieden und bestimmt, dass die Krankenkassen in bestimmten Fällen solche Operationen bezahlen müssen. So etwa bei Frauen mit übergroßem Busen. Hier könne ein Eingriff an der gesunden Brust angemessener sein, als die bereits operierte Brust umzuformen. Damit hat das Bundesgericht eigene Urteile aus den Jahren 2001 und 2003 revidiert und die sehr restriktive Rechtsprechung in dieser Frage gelockert.
12.35 Uhr, Rendezvous. Wer hat noch nicht und möchte noch, oder genau gesagt, wer hat schon mal und möchte noch mal? Mehr zum Bieterbazar um das neue Schweizer Kampfflugzeug in den nächsten Minuten. Dann verkehrte Welt. Atomland Frankreich braucht Strom von Atomaussteiger Deutschland und der kann sogar liefern.
Im Endeffekt wird zurzeit durch die Wetterlage sehr viel Solarstrom produziert, aber auch Windenergie steht zur Verfügung und kann entsprechend eingespeist werden.
Herzbube Sarkozy. Er ist der Kandidat von Kanzlerin Merkel, was dem französischen Präsidenten im eigenen Land aber vor allem Hohn und Spott einbringt. Und schließlich Golfclub? Cool. Leichtathletik? Lieber nicht. Turnverein ist halt nicht gleich Sportverein. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.183 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 21,14 gehandelt, der Dollar zu 91,27 Rappen. Das Wetter im Norden hat es Hochnebel, welches sich vielerorts auflockert, so dass zeitweise die Sonne scheint. Lokal kann es aber auch ein wenig schneien. In den Alpen und im Süden ist es überwiegend sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden mit Bise rund minus 5 Grad, im Süden gibt es plus 3 Grad. Morgen Donnerstag hat es im Norden einige Hochnebelfelder, sonst ist es sonnig. Am Nachmittag ziehen im Osten Wolken auf, welche am Abend Schnee bringen. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Und das sind die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der schwedische Gripen bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Argument gab im Bundesrat den Ausschlag beim Vorentscheid für die nächste Generation von Kampfjets. Dass der Rafale damit leer ausgehen könnte, gefällt Frankreich nicht. Die Franzosen haben das Gripen-Angebot vor einigen Tagen denn auch unterboten. Und jetzt kommen die Schweden wiederum mit einem vorteilhafteren Angebot für ihren Gripen. In der Schweizer Politik löst das Verunsicherung aus. Geraldine Eicher.
Vor dem Entscheid für neue Kampfflugzeuge werden der Schweiz einige kunstfliegerische Loopings vorgeführt. Nachdem der Bundesrat erklärt hat, dass die Schweiz ein 750 Millionen Franken schweres Sparpaket benötige, wenn sie alle ihre Aufgaben erfüllen und Kampfjets kaufen wolle, sieht es danach aus, als wären die Preise plötzlich im Sturzflug. Frankreich umwirbt die Schweiz mit einem billigeren Angebot für die Rafale-Flugzeuge und die schwedischen Saab-Gripen ziehen wohl mit einer moderateren Offerte nach. Dies vereinfache den Entscheid für das Parlament nicht, sagt Thomas Hurter, Präsident der zuständigen Subgruppe der Nationalrätlichen Sicherheitskommission.
Es ist natürlich so, dass diese Angebote verunsichern und deshalb glaube ich, dass eher mehr Fragezeichen auftauchen als Fragen gelöst werden.
Bisher wollte Saab 3,1 Milliarden Franken für 22 Gripen-Jets. Rafale bietet nun 18 Jets für 2,7 Milliarden Franken. Diesen neuen Angeboten traut Thomas Hurter noch nicht über den Weg. Sie müssten gut geprüft werden. Schließlich wolle er sich nicht von den Anbietern oder Herkunftsländern manipulieren lassen.
Wenn Sie jetzt, ich sage es jetzt als plakativ, mit ein paar Seiten oder einer A4-Seite sagen, das Flugzeug ist jetzt so und so viel billiger, dann muss man schon genau hinschauen, was ist da eigentlich, ist das immer noch das gleiche Angebot?
Die neuen Angebote verunsichern, auch in der eher armeefreundlich gestimmten CVP. Hier fragen sich einige, warum denn allenfalls weniger geeigneten schwedischen Gripen kaufen, wenn der geeignetere Rafale nun auch im Bereich des Finanzierbaren ist. Sicherheitspolitiker Jakob Büchler.
Natürlich ist es verlockend zu sagen, für weniger Geld bekäme man zwar etwas weniger Flugzeuge, aber eben der Luftwaffe wäre trotzdem gedient. Es gibt sicher Diskussionen.
Bisher sei immer gesagt worden, je länger man zuwarte, umso teurer würde die Kampfjet-Beschaffung. Die Realität zeige nun, es sei umgekehrt, schmunzelt die freisinnige Sicherheitspolitikerin Corinna Eichenberger. Das zeige, unter Zeitdruck sei die Schweiz nicht. Sie fordert den Bundesrat auf, die neu entstandene Situation nochmals anzuschauen.
Ich bin der Auffassung, dass wir nicht übereilen sollten und die neu entstandene Sachlage noch einmal genau anschauen, und zwar was den Typenentscheid anbelangt und auch die Preisfrage.
Doch der Bundesrat bleibt bei seinem Typenentscheid. Er will die Modalitäten für den Vertrag mit Gripen bis Ende Monat regeln. Neue Erkenntnisse gäbe es keine, deshalb werde der Bundesrat nicht auf den Entscheid zurückkommen, heißt es heute im Departement von Verteidigungsminister Ueli Maurer. Das Parlament kann mit dem Rüstungsprogramm entscheiden, ob es den Gripen in der Schweiz abheben lassen will oder ob es dem ganzen Geschäft zu einer Bruchlandung verhelfen will. Nur ein Nein des Parlaments könnte den Bundesrat zu einem neuen Typenentscheid motivieren, oder ein Nein des Volkes am Schluss an der Urne.
Das war Geraldine Eicher aus dem Bundeshaus. Ja, die Welt blickt derzeit gespannt nach Griechenland und wartet auf eine Antwort auf die Sparvorgaben aus Brüssel. Seit Tagen verhandelt Regierungschef Papadimos nun schon mit Vertretern der großen griechischen Parteien. Man muss sich einig werden, was man dem Volk ein weiteres Mal zumuten will. Kurz vor der Sendung fragte ich Werner van Gent in Athen, was ist los, warum werden die Sitzungen der Regierungsvertreter immer wieder verschoben? Eigentlich sollte die Einigung ja schon am Montag da sein.
Die werden verschoben, weil die drei Parteiführer, die ja die Regierung von Papadimos unterstützen, immer wieder gefordert haben, dass Papadimos nochmals neue Details aushandelt mit den Gläubigen und mit der sogenannten Troika. Es handelt sich um zwei Abkommen, erstmal um ein neues Sparpaket, ein sehr hartes Sparpaket, und zweitens um den Schuldenschnitt, also ein Abkommen mit den privaten Gläubigen. Und da haben wir jetzt gerade gehört, dass offenbar doch eine Einigung erzielt wurde gestern Abend, nachdem Papadimos nochmals mit den Vertretern gesprochen hat. Und das muss jetzt noch in den nächsten Stunden von den Parteiführern abgesegnet werden.
Und das kommt in den nächsten Stunden?
Das kommt in den nächsten Stunden, und man sieht bereits, wie die Märkte international, aber auch in Griechenland sehr positiv reagiert haben. Man geht also davon aus, dass dieses 15-seitige Papier, was seit gestern Abend auf dem Tisch liegt, über die beiden Abkommen, dass das offenbar von den Parteiführern dann auch abgesegnet wird.
Aber das wird unglaublichen Widerstand geben von Seiten des Volkes. Es geht ja um extrem viel Geld, das da weiter eingespart werden müsste.
Das ist so, und die jüngsten Umfragen zeigen auch, dass fast 80% der Bevölkerung nicht mehr glaubt, dass dieses neue Sparpaket Griechenland überhaupt etwas Gutes bringen wird. Also der Widerstand in der Bevölkerung wird sehr stark zunehmen, das ist keine Frage. Es ist auch kein gutes Abkommen im Sinne, dass es eine gerechte Verteilung der Lasten gibt. Es ist ganz klar, dass jetzt die Empfänger von Renten und die Lohnabhängigen, dass die extra nochmals zur Kasse gebeten werden.
Das sagt Werner van Gent in Athen. Es ist traurig, aber irgendwie haben wir uns schon gewöhnt an die Meldungen über Kältetote im Osten Europas, wie in der Ukraine, Rumänien oder Bulgarien. Stutzig wird man, wenn aus Italien von Dutzenden Kältetoten berichtet wird. Fakt ist, 5 Tage nach dem großen Schnee sind noch immer etliche Dörfer abgeschnitten und versuchen, sich selbst zu helfen. Zum Beispiel das 1000-Seelendorf Canistra Superiore in den Abruzzen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Non c'è acqua, non c'è luce da venerdì mattina.
5 giorni senza acqua, senza corrente, mio marito malato da sclerosi multipla.
Seit 5 Tagen sind wir eingeschlossen. Es gibt kein Wasser und keinen Strom, sagt dieser Mann. Und eine Frau fügt an, und das alles mit meinem Mann zu Hause, der schwer an Multiple Sklerose erkrankt ist. Canistro Superiore heißt das 1000-Seelendorf, das zusammen mit knapp einem weiteren Dutzend Weiler und Dörfer auch 5 Tage nach dem großen Schnee noch immer auf sich alleine gestellt ist. Die Region Abruzzen ist Schnee zwar gewohnt, die Hauptstadt L'Aquila gehört zu den kältesten in ganz Westeuropa. Aber die enorme Menge an Schnee plus vor allem die italienische Misswirtschaft haben auch diese wintererprobte Region in die Knie gezwungen. Als vor 2 Tagen in Canistro Superiore das Brot knapp wurde, griff Bürgermeister Sergio Natalia zu einer ungewohnten Maßnahme. Gegenüber der Rai erzählt er:
Questo forno è gestito da un signore non di Canestro, che quel giorno era rimasto bloccato dalla bassa Val del Roveto, dove non funzionavano i telefoni.
Der Dorfbäcker blieb wegen des Schnees in einem Nachbardorf stecken. Als er nach drei Tagen noch immer nicht durchkam und das Brot in Canestro knapp wurde, verfügte ich die zwangsweise Öffnung der Bäckerei und stellte den ehemaligen Bäcker, heute weit über 70, wieder hinter den Ofen. Zusammen mit ein paar Freiwilligen bäckt er nun Brot für das ganze Dorf. 200 Brotlaibe haben sie in der Nacht auf heute produziert. Das Mehl stammt aus dem Lager der Bäckerei und aus den Haushalten des Dorfes. Alle plündern sie ihre Mehlvorräte. Dass kein Wasser fließt im Dorf, die Aquädukte sind zugefroren oder geplatzt, ist ebenfalls ein Problem, das aber lösbar zu sein scheint.
Ricogliamo la neve.
Si raccoglie la neve, si scioglie, si cerca di andare avanti.
Wir sammeln einfach Schnee ein und schmelzen ihn. Schwieriger ist, dass auch kein Strom fließt in Canestro Superiore. Wir sitzen einfach im Dunkeln und es ist sehr kalt, klagt diese alte Frau. Viele heizen Wasser und Radiatoren mit Strom. In Italien wird nun darüber gestritten, wer schuld ist, dass die Hilfe so zögerlich angelaufen ist. Der einst so potente Zivilschutz, der beim Erdbeben von L'Aquila vor 3 Jahren so effizient Hilfe leisten konnte, weist jegliche Schuld von sich. Man habe ihm die Geldmittel für Notfälle entzogen. Das stimmt. Allerdings erst nachdem in seinen Reihen massenhaft Fälle von Verschwendung und Korruption bekannt geworden sind. Die Zeche dafür zahlen nun die Bewohner in jenen Gemeinden, die noch immer von der Umwelt abgeschnitten sind.
Sie hören Rendezvous in 14 Minuten 1 Uhr. Deutschland hat letzten Sommer nach Fukushima 8 Atomkraftwerke vom Netz genommen. Energiewende war das Schlagwort und drohender Strommangel das Problem, von dem alle sprachen. Nun hört man, Deutschland exportiere in großen Mengen Strom nach Frankreich, wo es auch kalt ist und wo enorm viel mit Strom geheizt wird. Wie ist das möglich? Kaspar Selk fragte Rudolf Boll, den Sprecher der deutschen Bundesnetzagentur, welche die Stromnetze überwacht.
Deutschland exportiert im Moment offenbar Strom nach Frankreich. Stimmt das? Können Sie das bestätigen?
Ja, das stimmt. Deutschland exportiert Strom. Es sind zum Teil sogar 3000 Megawatt pro Stunde.
Nun hat Deutschland 8 AKWs abgestellt. Woher nimmt man diesen Strom?
Im Endeffekt wird zurzeit durch die Wetterlage sehr viel Solarstrom produziert, aber auch Windenergie steht zur Verfügung und kann entsprechend eingespeist werden.
Das heißt, kann man daraus schließen, dass wenn jetzt nicht schönes, windiges Wetter wäre, dass die Situation in Frankreich ein Stück weit dramatischer wäre?
Sicherlich. Also wenn wir nicht dieses gute, klassische Winterwetter hätten mit Sonnenschein und Wind, dann könnten wir höchstwahrscheinlich keinen Strom oder zumindest nicht in dieser Menge nach Frankreich exportieren.
Nun hat ja Deutschland 8 Atomkraftwerke bereits abgestellt, will weitere abstellen. Man hat gefürchtet, dass der Strom nicht reiche. Offenbar doch.
Ja, Gott sei Dank, der Strom reicht. Wir haben allerdings auch als Bundesnetzagentur für die Strombranche mit vielen Unternehmen gesprochen, dass Ersatzkraftwerke zur Verfügung stehen. Da liegt es dann an den Unternehmen mit diesen Kraftwerken dann auch entsprechend Verträge abzuschließen, um diese Kraftwerke als sogenannte Kaltreserve zu nutzen. Das sind also Kraftwerke, die dann kurzfristig auch hochgefahren werden können, wenn der Bedarf in Deutschland da ist.
Und die arbeiten womit? Kohle?
Die arbeiten zum Teil mit Kohle, zum Teil mit Gas, also unterschiedlich.
Das sagt Rudolf Boll von der deutschen Bundesnetzagentur. Die deutsche Stromindustrie hilft den frierenden Franzosen also mit Strom aus, was die zu schätzen wissen. Dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel dem französischen Präsidenten Sarkozy im Wahlkampf aus dem Stimmungstief helfen will, das allerdings schätzen die Franzosen dann doch nicht so sehr. Rudi Mäder aus Paris.
Les Guignols de l'Information. So heißt eine satirische Tagesschau, die in Frankreich jeden Abend zur besten Sendezeit kurz vor 8 ausgestrahlt wird. Politiker treten darin als Puppen auf und werden vom Moderator, auch er eine Puppe, befragt. Das gemeinsame Fernsehinterview Merkel-Sarkozy war gestern Abend eines der Hauptthemen.
Monsieur Sarkozy, Madame Merkel vous a demandé des contreparties pour son soutien.
Herr Sarkozy hat Frau Merkel von Ihnen eine Gegenleistung für Ihre Unterstützung verlangt.
Mais pas du tout, rien. Elle trouve juste que je suis le seul capable de gouverner notre pays avec brio.
Nein, überhaupt nicht. Sie findet einfach, dass ich der Einzige bin, der das Land mit Bravour regieren kann. Der Puppen-Sarkozy mit dem treuherzigen Blick betont, Frankreich bleibe unabhängig, wenigstens zu einem großen Teil.
Comment ça, une majeure partie? Bah, regardez cette carte.
Puppen-Sarkozy deckt eine Karte auf der Frankreich in den Norden und in den Süden unterteilt ist.
Effectivement, l'Allemagne prend le contrôle de diverses zones économiques au nord.
Deutschland übernehme tatsächlich die Kontrolle über verschiedene Zonen im Norden.
J'ai obtenu une zone libre qui s'étend sur tout le sud du pays. Quoi? Mais on garde les meilleurs coins, hein? Le Puy-de-Dôme.
Ich habe erreicht, dass eine Zone im Süden völlig frei bleibt. Ich habe die besten Ecken Frankreichs behalten. 37% des Landes bleiben total unter unserer Kontrolle.
Eh ben, tenez-vous bien, grâce à mes talents de négociateur, j'ai obtenu que dans le Sud, on puisse continuer à parler français.
Halten Sie sich fest. Dank meines Verhandlungsgeschicks kann man im Süden Frankreichs weiter Französisch sprechen. Sarkozys Premierminister Fillon leidet in der satirischen Sendung schon lange an einer Depression, weil er spürt, dass er schon bald seinen Job verliert und nur noch gewöhnlicher Abgeordneter im Parlament ist.
J'en peux plus. Dans trois mois, je suis député de Paris. Donc, on arrête de me demander ce que je pense de la France.
Fillon ist so deprimiert, dass er zu aktuellen Fragen keine Stellung mehr nehmen will. Auf das Treffen Merkel-Sarkozy angesprochen, meint er...
Ah, mais j'ai un avis sur la rencontre. Ah bon? Oui. Das ist mir wurst. Eh, ça veut dire quoi? Ça veut dire je m'en fous, en allemand.
Sport treiben, das ist in. In einem Turnverein dabei sein, etwas weniger. In der Schweiz gibt es zwar 20.000 Sportvereine, aber die Zahl der traditionellen Turnvereine geht von Jahr zu Jahr zurück. Und auch manchen Leichtathletikclubs fehlt es an Nachwuchs. Sportwissenschaftler haben die Probleme dieser Vereine nun genauer untersucht. Toni Koller.
Siegfried Nagel ist Professor am Institut für Sportwissenschaft der Uni Bern. Seine Diagnose?
Wir wissen ja aus verschiedenen Sportvereinsstudien, dass auch auf dem Dorf die Welt nur noch teilweise in Ordnung ist und dass viele Sportvereine Probleme haben. Fehlende Mitglieder, fehlende ehrenamtliche Mitarbeiter. Und ausgehend von diesen Problemen sind wir zu Sportvereinen gegangen. Welche Dinge können Sie verändern, um Ihre Probleme zu lösen?
Auf der Suche nach Antworten haben die Berner Sportforscher zwei Sportclubs über mehrere Jahre genau unter die Lupe genommen, darunter den alteingesessenen Stadtberner TV Lengasse mit über 1000 Mitgliedern. Präsident Kurt Bigler beklagt den Niedergang jener Sparte, für die sein Verein einst berühmt war.
Die Leichtathleten haben innerhalb von 5 bis 10 Jahren 200 bis 300 Mitglieder verloren und vor allem leistungsmässig sind die Jungen nicht mehr bereit, eben noch Leichtathletik-Arena-Sportarten zu betreiben.
Wie künftige Leichtathletinnen und Athleten zu finden wären, dazu haben auch die Sportwissenschaftler kein Patentrezept. Ihre Studie mit dem Titel «Leitfaden zur Sportvereinsentwicklung» empfiehlt hingegen das Clubangebot, um neue, populäre Sportarten zu erweitern. Auch das ist nicht einfach, denn, so Kurt Biglers Erfahrung, bei den Jugendlichen herrsche die sportliche Unverbindlichkeit.
Viele Leute gehen halt lieber ein bisschen biken, sagen wir ein halbes Jahr Jiu-Jitsu machen, dann gehen sie ein bisschen turnen, gehen ein bisschen Rollbrettchen fahren und so gibt es natürlich keine Bindung zum Verein und durch das verliert man natürlich auch nachher die zukünftigen Ehrenamtlichen, die wollen Kinder trainieren oder eine neue Trainingsgruppe starten.
Die ehrenamtliche Tätigkeit von Vorstandsmitgliedern, Betreuern und Trainerinnen ist das Rückgrat jedes Vereinslebens. Ohne ihr Engagement sind auch neue Aktive schwer zu gewinnen. Diese Freiwilligen zu entlöhnen, ist den meisten Vereinen unmöglich. Deshalb, so Professor Nagel, ist etwas anderes niemals zu vernachlässigen.
Viel mehr Anerkennung durch Ehrungen, durch Erwähnungen. Wichtig ist, dass Ehrenamtliche Aufgaben bekommen, die einerseits zu ihrer Person, zu ihren Fähigkeiten passen, die aber andererseits auch herausfordern. Vereine können bereits bei Jugendlichen versuchen, zukünftige ehrenamtliche Mitglieder zu gewinnen, natürlich auch auszubilden und dann in den Verein einzubinden.
Andernfalls droht er aus dem Gleichgewicht zu geraten. Der Anteil der Senioren in Sportvereinen ist in 6 Jahren von 6 auf 9% gestiegen. Noch keine solchen Schwierigkeiten hat der zweite untersuchte Sportclub. Man habe sich den Sportwissenschaftlern zwecks Vorbeugung zur Verfügung gestellt, sagt Daniel Rötlisberger vom Turnverein im ländlichen Biglen.
Wir haben das Gefühl gehabt, was jetzt zur Zeit noch gut geht, dass in ein paar Jahren, dass man dort Probleme bekommt, weil alle Gänge älter werden, dass man jetzt Chancen packen, wo man noch recht stark ist und an einem Ort den Ressort besetzt hat, um zu schauen für die Zukunft und nicht erst warten, bis alles verkehrt.
Nicht alle 20.000 Schweizer Sportvereine sehen sich vor diesem Szenario. Während manche Turnvereine darben, erleben trendige Sportarten etwa in Golf- und Unihockey-Clubs derzeit einen Boom.
Toni Koller. 5 vor 1. Verrichtungsboxen heißen sie in nüchternem Amtsdeutsch. Hinter dem Begriff verstecken sich aber viele Emotionen, versteckt sich Körperlichkeit, versteckt sich Sex. Am 11. März entscheidet die Bevölkerung der Stadt Zürich, ob sie 12 solche Boxen will, auf einer Brache in Zürich-Altstetten. Dort, in diesen Boxen, könnten die Prostituierten geschäften. Zutritt hätten nur Freie im Auto. Dieser Strichplatz würde den Strassenstrich am Silke mitten in der Stadt ersetzen. Dort gibt es nämlich seit Jahren Klagen über Lärm und Abfall. Zürich-Korrespondent Colin Vinzenz hat sich beide Orte angesehen.
Nasskalt ist es in dieser Samstagnacht, Schneeregen, bald 22 Uhr. Am Silke auf dem Zürcher Straßenstrich stehen auch bei diesem Wetter Prostituierte, vielleicht 20 junge Frauen insgesamt, viele aus Osteuropa. Einige tragen wegen der Kälte Mäntel, darunter aber wenig, was sie den potenziellen Freiern in den vorbeifahrenden Autos auch zeigen. Über ihre Arbeitssituation wollen oder können die Frauen nichts erzählen. Als sie das Radiomikrofon sehen, ergreifen sie die Flucht.
Nein, nein, nein.
Manchmal hält ein Auto an, ein kurzer Wortwechsel durchs Fenster, die Frau steigt ein, das Auto fährt weg, irgendwohin. Dieses Treiben mitten in der Stadt stört viele Zürcherinnen und Zürcher seit Jahren. Ursula Kocher, Leiterin der städtischen Frauenberatung Flora Dora, die am Silke einen Beratungsbus unterhält, kennt diese Sorgen.
Die Klagen sind Präservative in den Vorgärten oder auch, dass die Frauen zum Teil ihre Dienstleistung gerade in einem Hinterhof oder so anbieten. Dann halt der Freierverkehr, der störend wirkt. Unterschiedlichste Sachen kommen da zum Vorschein.
Darum soll der Autostrich jetzt weg vom Silke, 2-3 Kilometer statt auswärts. Szenenwechsel. Wir sind im Westen der Stadt, hier in Zürich-Altstetten. Zwischen Bahngleisen und Autobahnzubringer hat die Stadt ein Stück Brachland. Hier, neben einer Containersiedlung für Asylsuchende, soll der erste Autostrichplatz der Schweiz entstehen. Abgeschirmt durch einen Sichtschutz und eingezäunt. Bestehend aus einer Art Rundstrecke, wo sich die Prostituierten hinstellen und sich anbieten, und 12 garageähnlichen Boxen, wo die Prostituierten zu den Freiern ins Auto steigen und ihre Dienstleistung erbringen. Ich treffe Margrit Haller auf dem Gelände. Ihr gefallen diese Pläne ganz und gar nicht. Sie wohnt in Zürich-Altstetten, engagiert sich im Quartierverein und sitzt für die SVP im Stadtparlament. Sie hat auch auf der Straße Unterschriften gesammelt für das Referendum gegen den Strichplatz.
Die Leute haben wir die Bogen fast aus der Hand gerissen. Sie wollten unterschreiben. Natürlich hier in Altstetten sowieso. Und dass die Steuerzahler wieder dafür aufkommen müssen, das war ein sehr großes Argument der Bevölkerung.
Knapp 2,5 Millionen Franken will die Stadt für den Bau investieren. Dazu kommen dann jährliche Betriebskosten von mehreren 100.000 Franken. Gut investiertes Geld findet Michael Herzig. Er ist im städtischen Sozialdepartement zuständig für das Strichplatzprojekt.
Wenn Sie nichts tun, kostet das auch Geld. Am Silke reicht eine normale Stadtreinigung nicht aus. Am Silke hat die Stadt Toiletten hingestellt, die kosten auch Geld. Am Schluss sind wir noch bei 70.000 pro Jahr, die dieser Strichplatz effektiv mehr kostet. Dafür kriegt der Steuerzahler dann aber auch deutlich mehr.
Nämlich, so Herzig, einen Strich, auf dem Ordnung herrsche, der für die Prostituierten sicher sei, weil alles auf dem gleichen Areal passiere, und den die Stadt Zürich als Besitzerin jederzeit unter Kontrolle habe.
Die Stadt Zürich kann hier sagen, wer diesen Platz benutzen darf. Sie kann sagen, was auf diesem Platz erlaubt ist und was nicht. Und sie kann Leute wegweisen, die sich eben nicht an diese Regeln halten.
Das alles beruhigt Margret Haller nicht. Sie und mit ihr viele Quartierbewohnerinnen und Bewohner befürchten, dass der Strichplatz eine Sogwirkung entwickelt.
Man subventioniert diese Prostitution, man unterstützt die Zuhälter und die Freier. Und da können wir das Problem mit dem nicht lösen. Also im Gegenteil, wenn die wissen, in Zürich kann man noch auf den Strichplatz, da kann man noch schnelles Geld verdienen, das ist noch geregelt, dann kommen doch noch mehr Leute daher.
Die Stadtbehörden verweisen auf Erfahrungen in Städten im Ausland, etwa Essen oder Köln, wo ähnliche Konzepte seit Jahren funktionieren. Darum solle auch Zürich das Experiment wagen. Das finden außer der SVP alle anderen größeren Parteien. Für die Gegner in Altstädten bleibt ein, wenn auch schwacher Trost. Kommt der Strichplatz, ist es nur eine Lösung auf Zeit. In gut 10 Jahren, so der Plan, sollen auf dem Areal nicht mehr Prostituierte stehen, sondern Trams in einem Depot der Verkehrsbetriebe auf ihren nächsten Einsatz warten.
Die Reportage aus Zürich von Codin Vinzenz. Mehr zum Thema Prostitution, Strich, Straßenstrich, Verrichtungsboxen gleich im Tagesgespräch mit Marta Wicker von der Beratungsstelle Xenia. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
Die Arabische Liga hat ihre Beobachter in Syrien aufgefordert, das Land zu verlassen. Unterdessen machen Meldungen von neuen Gräueltaten der syrischen Sicherheitskräfte aus der Stadt Homs die Runde. Die geplante Anschaffung neuer Kampfflugzeuge könnte die Schweiz weniger kosten. Nach dem französischen Hersteller Dassault macht auch der schwedische Hersteller Saab ein günstigeres Angebot für seinen Kampfjet Gripen. Der finnische Handyhersteller Nokia produziert in Zukunft keine Mobiltelefone mehr in Europa. Der Kostendruck zwinge Nokia, seine Produktion nach Asien zu verlagern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.